Flausen. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile unglaublichen 19. Ausgabe von Flausen, dem monatlichen Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Heute darf ich Nora Bosson begrüßen, eine vielfältige wie weitgereiste Autorin. Mit ihr quizze ich dieses Mal, ein wilder Ritt durch ihr Werk an journalistischen Texten, Lyrik und weltumspannenden Romanen. Für alle, die mich noch nicht gehört haben, mein Name ist Caroline Kallis. Nora Bosson, um sie kurz vorzustellen, ist Jahrgang 82 und wuchs in Bremen und Hamburg auf. Sie studierte Kulturwissenschaft, Philosophie und Literatur in, aufgepasst, Leipzig und Potsdam, in Berlin und in Rom. Es gibt diese Vielfachbegabten, die in Lyrik und Prosa gleichzeitig zu Hause sind, und dazu gehört auch Nora Bosson. 3 Gedichtbände hat sie bislang veröffentlicht. Für Sommer vor den Mauern wurde ihr der Peter-Huchel-Preis 2012 zugesprochen. 5 Romane gibt es mittlerweile von ihr, über einige davon sprechen wir auch gleich. Und sie ist Journalistin, schreibt Reportagen und Essays, wie beispielsweise über das Rotlichtmilieu, in das sie vor dem Erscheinen 2017 eintauchte. Für all das Schaffen wurde sie gerade im Jahr 2020 mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Dem Josef-Breitbach-Preis, dem Wilhelm-Lehmann-Preis und dem Thomas-Mann-Preis. Nun kommt immer dieser Teil, wo ich sage, dieses Mal geht es um. Und dieses Mal geht es um die Männlichkeitsbilder der Beatles und der erzählerische Schlagkraft ihrer Songs, um Thomas Manns Romane in der Ferne und das Verhältnis von wirtschaftlichem und emotionalem Denken. Es geht um das Schreiben als Umkreisen eines Konflikts, an dem man im Allertiefsten leidet, um den Unterschied zwischen einem Roman, den man schreiben kann, und einem Roman, den man schreiben muss. Es geht um Momente im Leben, die einen politisieren und apolitisieren, um den Gegensatz von Tagespolitik und Literatur für die Ewigkeit, um die Begeisterung für den Parlamentarismus, um die Literatur als Entgegnung auf Deutungshoheiten und darum, ob Putin Gedichte aus Deutschland liest. Beim nächsten Mal, soweit kann ich schon vorausschauen, bei der 20. Flause wird es ganz besonders. Da treffen sich Thomas von Steinecker und ich im Literaturhaus Stuttgart vor Ort und wir sprechen über sein Buch Ende offen, das Buch der gescheiterten Kunstwerke. Wer also dabei sein will bei der Jubiläumsflause vor Ort, der kann am 4. März 2022 dazustoßen. Ich würde mich freuen. Nun aber viel Spaß mit Nora Bosson am Ende des Mikrofons. Und wenn es euch gefällt, freuen wir uns, wenn ihr Flausen schön weiterempfehlt oder einen Daumen nach oben da lasst. Groß hören und mitraten. Ja, hallo, liebe Nora.
Hallo, liebe Caroline.
Ich hoffe, in Berlin scheint auch die Sonne wie hier ungewöhnlicherweise gerade in Hamburg.
Ja, nee, hier ist es eher gewöhnlicherweise sehr grau bedeckt. Wir hatten gestern, glaube ich, mal kurz Sonne. Man zählt ja im Winter die Sonnenminuten eher als die Sonnenstunden. Und freut sich, wenn dann so 10 davon sind. Ich stelle mich dann immer 10 Minuten auf den Balkon, weil ich irgendwo gelesen habe, dass man 15 Minuten Sonnenlicht pro Tag braucht. Und wenn ich dann 10 Minuten auf dem Balkon stand, wenn die Sonne mal schien, habe ich ja schon 10 davon. Bin so Vitamin D-mäßig auf der richtigen Bahn.
Bist du versorgt? Sehr gut. Ja, okay, dann rücke ich meinen Stuhl hier so ein bisschen noch mehr in Sonnennähe. Dann habe ich das für heute auch schon.
Genau.
Und Nora, wir haben wieder einige Quizfragen. Also ich habe wieder einige Quizfragen vorbereitet und am liebsten hätte ich mit einer Beatles-Quizfrage losgelegt. Mhm. Aber mir ist aufgefallen, als ich mich in die Songtexte von den Beatles nochmal eingelesen habe, dass das viel zu leicht ist. Also weißt du, wenn ich dich jetzt fragen würde, Yesterday all my troubles seem so far away oder so, das wäre viel zu leicht. Aber nichtsdestotrotz wollte ich dich total gerne fragen, weil ich weiß, dass du sagst, ne, die Beatles haben dich total geprägt, irgendwie in vielerlei Hinsicht. Wo denn genau diese Prägung also herkommt oder was die Beatles mit dir gemacht haben oder wo die schon irgendwie dich früh inspiriert haben?
Ich war tatsächlich, also seit der Grundschule, ein großer Fan. Da ging es los mit dem Lied Yellow Submarine, was wir im, glaube ich, Schulchor gesungen haben, in so einer deutschen Version. Ich weiß nicht, ob das diese Sesamstraßen-Version war. Naja, die Melodie war jedenfalls die gleiche. Und es ging irgendwie um U-Boote, was ich als 9-Jährige total super fand. Und in der Pubertät habe ich mich dann so ein bisschen mehr auch mit den Texten, die nicht von U-Booten handelten, beschäftigt. Und meine Begeisterung erstmal wirklich für dieses Phänomen Beatles, also diese, die ja wirklich auch so Massenhysterien ausgelöst haben, diese Gruppe von vier jungen Männern aus der Liverpooler Arbeiterklasse, die plötzlich zu Weltstars werden, die so einen ganz anderen, ein ganz anderes Männlichkeitsbild auch zeigten, als das, was man natürlich aus der Kriegszeit noch kannte. Also sozusagen dieses ganz gefühlig werden, über Liebe singen, gleichzeitig natürlich auch Rock'n'Roll machen. Das vermischte sich so. Dann kommt sicherlich hinzu, dass ich ja auch in Hamburg aufgewachsen bin, also die Reeperbahn immer für mich auch in meiner eigenen Biografie eine wichtige Rolle spielt. Ich weiß, dass ich mit dem Nachbarsjungen zusammen die Beatles gespielt habe. Wir waren in der vierten Klasse, also er war eine unter mir. Und er ist mittlerweile Musikproduzent geworden. Also er hat das noch ein bisschen genauer verfolgt als ich oder ein bisschen konsequenter. Und ich erinnere mich an ein Gespräch zwischen John Lennon und Bob Dylan, wo Bob Dylan John Lennon ermahnt, wirklich auch auf den Text zu hören. Und ich glaube, da wurde mir zum ersten Mal klar, dass diese Eindrücklichkeit dieser Lieder eben genau mit diesem Text zu tun hat und dass diese Texte, also natürlich, wenn man von der sogenannten E-Literatur, der Ernsthaften kommt, und ich liebe auch irgendwie die Duineser Elegien von Rilke, aber gleichzeitig hat natürlich sowas wie Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band oder A Day in the Life eine ganz große, auch erzählerische Schlagkraft, also was da eingefangen wird. Ich würde jetzt mal sagen, Love, Love Me Do zählt da jetzt noch nicht so zu den ganz großen literarischen Würfen dieser Gruppe. Aber auch die haben sich eben nicht nur musikalisch, sondern auch textlich weiterentwickelt. Und ganz sicher ist für mich auch dieses Phänomen dieser Gruppe und dieses Phänomen der, ja, vor allem der beiden Protagonisten, Paul McCartney, John Lennon, die Zerwürfnisse zwischen ihnen, diese rivalisierende Freundschaft. All das hat mich als Jugendliche wahnsinnig begeistert und ich stand immer so ein bisschen, ja, ich fühlte mich immer so ein bisschen alleingelassen, wenn die eine Gruppe um Nirvana trauerte und um die andere Gruppe um Take That und ich dachte so, ja, man wisst ja, meine Gruppe hat sich schon halt vor 30 Jahren aufgelöst.
Aber dann lass es doch zur ersten richtigen Quizfrage kommen.
Ja.
Und zwar würde ich ganz gerne wissen, wenn ich jetzt das nächste Zitat vorlese, es ist ein bisschen länger, also du kannst dich schon mal ein bisschen zurücklehnen und ich kann dir auf jeden Fall verraten, dass es vom Thomas Mann ist, aber die Herausforderung wird sein, zu wissen, ob es aus den Buddenbrooks ist oder aus dem Zauberberg.
Mhm. Okay.
Und genau, da Thomas Mann ja gerne längere Sätze geschrieben hat,
lehne ich mich mal zurück.
Ja. Lehne dich zurück. Mit dem Typhus ist es folgendermaßen bestellt. In die fernen Fieberträume, in die glühende Verlorenheit des Kranken wird das Leben hineinrufen mit unverkennbarer, ermunternder Stimme. Hart und frisch wird diese Stimme den Geist auf dem fremden, heißen Wege erreichen, auf dem er vorwärts wandelt und der in den Schatten, die Kühle, den Frieden führt. Aufhorchend wird der Mensch diese helle, muntere, ein wenig höhnische Mahnung zur Umkehr und Rückkehr vernehmen, die aus jener Gegend zu ihm dringt, die er so weit zurückgelassen schon vergessen hatte. Wallt es dann auf in ihm wie ein Gefühl der feigen Pflichtversäumnis, der Scham, der erneuten Energie, des Mutes und der Freude, der Liebe und Zugehörigkeit zu dem spöttischen, bunten und brutalen Getriebe, das er im Rücken gelassen. Wie weit er auch auf dem fremden, heißen Pfade fortgeirrt sein mag, er wird umkehren und leben. Aber zuckt er zusammen vor Furcht und Abneigung bei der Stimme des Lebens, die er vernimmt, bewirkt diese Erinnerung, dieser lustige, herausfordernde Laut, dass er den Kopf schüttelt und in Abwehr die Hand hinter sich streckt und sich vorwärts flüchtet auf dem Wege, der sich ihm zum Entrinnen eröffnet hat. Nein, es ist klar, dann wird er sterben.
Also ich würde jetzt natürlich, also so, im ersten Impuls würde ich jetzt auf den Zauberberg tippen, aber das liegt natürlich auch so nah, weil es da so viel um Krankheit geht. Es könnte natürlich auch also am Schluss von dem Buddenbrook sein, da der kleine Hanno Buddenbrook ja sich, ich will mal sagen, durch Krankheit dem Erbe dieser Kaufmannsdynastie entzieht. Und da ich den Zauberberg jetzt ein bisschen zu naheliegend finde, tippe ich jetzt einfach auf die Buddenbrooks, aber ich weiß es nicht.
Sehr gut. Sehr schön auch hergeleitet. Nora, super. Genau, also es ist aus den Buddenbrooks und wie du sagst, es ist eigentlich fast ganz am Ende, als Hanno Buddenbrook eben an Typhus stirbt. Mhm. Und das ist tatsächlich ein ganzes Kapitel, ne, das, in dem es mehrfach heißt, mit dem Typhus ist es folgendermaßen bestellt. Mhm. Und wo dieser Typhus so ausufernd beschrieben wird. Und du hast auch vollkommen recht, dass ich dich natürlich durch diese Krankhaftigkeit ein bisschen auf den Zauberberg locken wollte. Aber ich habe dich natürlich auch nach Thomas Mann gefragt, weil du hast 2020 den Thomas Mann-Preis erhalten. Ein sehr renommierter Literaturpreis. Und du hast vor allem auch mal gesagt, dass wenn du Heimweh in der Ferne hast, dass du dann immer Thomas Mann lesen musst. Also, und da bin ich natürlich ganz neugierig. Vor allem, wenn du in der Ferne bist, hast du dann so schweres Gepäck.
Nee, das Gute bei Thomas Mann ist ja, dass es wirklich, also wenn man zumindest in einer Stadt ist, man auf jeden Fall irgendeine Bibliothek finden wird, die Thomas Mann im Original da haben wird. Mhm. Beispielsweise, als ich in Rom lebte, etwas länger, musste ich nicht Thomas Mann aus Deutschland mitschleppen, sondern konnte in die Europäische Bibliothek gehen, beim Goethe-Institut, und da gab es so ziemlich, ich glaube, alles von Thomas Mann. Also da ist man ganz gut ausgestattet.
Sehr praktisch.
Und für mich ist es natürlich, also ich komme ja auch aus einer Hansestadt, wenn auch aus einer anderen, nämlich Bremen. Bin, wie ich gerade schon sagte, auch noch ein bisschen in Hamburg aufgewachsen, aber natürlich dieses Hanseatische, auch dieses Kaufmännische, das erinnert mich sehr an, nicht so sehr an das Milieu, in dem ich aufgewachsen bin. Ich bin in sehr unterschiedlichen Milieus aufgewachsen, auch in, muss ich sagen, auch in wirklich so einem Patriziermilieu, zeitweilig in Hamburg, in Bremen eher, ja, in so einem etwas unaufregenden Mittelstandsmilieu. Aber diese Mentalität, die dem Kaufmenschen doch eigentlich die oberste Gewalt über das Leben lässt, die erinnert mich sehr an das, was ich einfach gelernt habe, worin ich aufgewachsen bin. Auch dieses, aus meiner Sicht, sehr protestantische, was ich immer betone, weil ich ja katholisch bin. Das macht gerade so in den Zeiten der Gutachten auch mäßig Spaß, aber trotzdem bin ich weiterhin katholisch. Vielleicht auch gerade in Abgrenzung zu diesem sehr kaufmännisch, sehr nüchternen des norddeutsch-hanseatischen. Und dennoch, also gerade in Rom war es so, dass ich mich fast ein bisschen verloren fühlte in diesem römisch-katholischen, was mich da so umgab. Und ich genau gerade die Buddenbrooks mir da einen gewissen Halt gaben und ich diese Figuren sehr bei mir hatte.
Mhm. Das heißt, du würdest immer eher zu den Buddenbrooks greifen als zum Zauberberg?
Nee, nicht unbedingt. Also ich meine, während der Pandemie war der Zauberberg eine ganz geeignete Lektüre. Es war tatsächlich auch das erste Buch, was ich dann nochmal las, nachdem der erste Lockdown verhängt wurde. Und ich glaube, es kommt wirklich sehr auf das an, was man sucht. Ich finde ja auch Tristan, das Sanatorium irgendwie toll. Ich finde Der Erwählte wunderbar. Der ist wiederum eine ganz andere, eine andere Welt, die da betreten wird. Felix Krull, Tonio Kröger, Mario und der Zauberer. Ich kann aber, glaube ich, bei jedem Buch sagen, weil ich das relativ früh gelesen habe oder so in meiner Jugend, dass ich es unmittelbar auch mit Jugenderinnerungen verbinde oder mit einem ganz bestimmten Gefühl meiner Jugend. Also Tonio Kröger mit so einer jugendlichen Verzweiflung, die ich damals durchmachte, wie das wahrscheinlich viele durchmachen, irgendwann im Laufe ihrer Pubertät. Da hatte ich dann Tonio Kröger an meiner Seite und habe mich von ihm verstanden gefühlt, von allen anderen einmal wieder nicht. Von daher, ja, es ist einfach ein sehr vielseitiger Autor und es ist vor allen Dingen, ich glaube, der Zauberberg ist natürlich in seiner wirklich auch intellektuellen Wucht nochmal hervorstechend. Aber die Buddenbrooks zeichnen auch diese bürgerlich-kaufmännische Welt in so einem, ja, auch mit einem ziemlich norddeutschen Humor auf, das dass ich das eigentlich nicht weniger schätze als den Zauberberg und manchmal auch einfach ein bisschen leichter finde. Also der Zauberberg kommt nun schon wirklich so daher und sagt, hallo, ich bin ein Berg und ich bin hoch und als solcher möchte ich gesehen werden.
Ich finde ja ganz spannend, dass es gab, also von dir gibt es ja schon, ne, wirklich mittlerweile ein richtig großes Oeuvre und im Jahr 2012 ist von dir der Roman erschienen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Ne? Mhm. Und es ist auch die Geschichte einer Familie, einer Kaufmannsfamilie würde man wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, sondern ne, eher so eine Art Familienunternehmen, mhm, auch so über mehrere Generationen erstreckt und geschildert. Und würdest du sagen, die Buddenbrooks waren da ein bisschen wie eine Blaupause und du hast das versucht, irgendwie so ins Jetzt zu transportieren? Oder waren da ganz andere Dinge auch, die dich umtrieben haben, dass du gesagt hast, jetzt möchte ich das mir mal näher anschauen, dieses Familiengefüge?
Also die Buddenbrooks haben natürlich mit reingespielt, das ist ganz klar. Mhm. Ich glaube, man kann fast gar nicht in der deutschsprachigen Literatur über Familienunternehmen / Kaufmannsfamilien schreiben, ohne an die Buddenbrooks zu denken und ohne auch zu wissen, man wird vielleicht nicht dran gemessen, weil an Thomas Mann gemessen zu werden, ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber zumindest wird es als Vergleichsfolie natürlich herbeigezogen. Was aber auch für mich wichtig war, war durchaus unliterarisch die Familie Krupp, die nicht nur eine industriellen Familie war, eine Unternehmerfamilie, sondern die ja zeitweilig fast mächtiger war als das Land, in dem sie ansässig waren, selbst. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Und die natürlich auch die dunklen Seiten Deutschlands maßgeblich begleitet haben. Und so gesehen, ja, eine wirklich Stellvertreterrolle hatten für deutsche Geschichte. Was glaube ich so bei mir der ausschlaggebende Punkt war, war, dass Wirtschaft und Unternehmenskultur einfach so viel über eine Zeit erzählen und auch über ein Land oder eine, wenn man es jetzt gar nicht so auf nationale Grenzen beschränken will, aber über eine Region, also wenn wir jetzt den Westen oder Europa oder was auch immer sagen, oder Nordeuropa, Mitteleuropa sagen wollen, dass ich es eigentlich absolut auf der Hand liegend fand, dieses ins Zentrum eines Romans zu setzen und anhand von dem, was innerhalb eines Familienunternehmens und umgekehrt einer Unternehmerfamilie passiert, sich genauer anzugucken, um daraus auch etwas zu erfahren über die Mentalität, die in dieser Zeit in der Region vorherrschte. Und dann kommt natürlich noch hinzu diese Frage, wie verändert eigentlich wirtschaftliches Denken unser emotionales Denken und umgekehrt?
Mhm. 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 Genau, also ich finde es ganz spannend aufgeschlüsselt eigentlich, ne, also auf unterschiedlichen Ebenen, wie funktioniert zum Beispiel Hierarchie, mhm, also ne, im Unternehmen, ne, wenn die Mitarbeiter so in diesen Führungsetagen ihre Händel haben, wenn Hierarchie in der Familie, ne, wie ist es damit mit Strenge, mit sowas, ich sag mal, ne, wie Gleichberechtigung oder auf Augenhöhe sprechen, so, oder wie ist es mit Verantwortung, also es sind so ganz, ganz viele Themen hineingewoben.
Genau. Und tatsächlich auch, also wenn wir jetzt zurück zur Frage, zur Quizfrage kommen, die Frage nach dieser Dynastie und dem sich Entziehen der Dynastie. Also das, was Hanno Buddenbrook ja in gewisser Weise tut, also die Krankheit entzieht ihn aus dieser Erbdynastie und aus der Verantwortung, die diese Familie weitertragen zu müssen und auch diese Firmenkultur, das ist ja etwas, was wiederum der Vater in diesem Roman versucht, nicht durch Sterben, aber er entzieht sich. Er zieht sich heraus aus dieser Familie, aus dem Unternehmen und erlebt eigentlich dieses Erbe nur als unglaublich niederdrückendes Schicksal, was er überhaupt nicht erleben möchte. Und das ist ja auch etwas, was wiederum bei Thomas Mann immer wieder aufscheint und immer wieder ihn umtreibt, wie sich eigentlich derjenige zu diesem Kaufmännischen verhält, der ganz anderes im Sinn hat. Und er hat da ja eine ganz andere Antwort drauf gefunden als der Bruder Heinrich Mann, das kann man ja auch bei den Buddenbrooks nachlesen, wenn man jetzt nahelegen wollte, ganz verwegenerweise, dass die Buddenbrooks der Familie Mann nachempfunden sind. Aber dieser Zwiespalt zwischen dem kaufmännisch verantwortungsvollen Bürger und dem Künstler und wie sich diese beiden Dinge oder diese beiden Lebensformen ergänzen, widersprechen, widerstreiten, einander ausschließen oder aber auch einander bedingen. Und das finde ich auch etwas, was ich bei Thomas Mann einfach sehr, sehr spannend finde.
Und wie du vorhin sagtest, ne, der Vater dieser Familie, Tietjen heißt sie, er stirbt ganz am Anfang. Ne? Also die Geschichte geht los und er ist tot und dann ist es in unterschiedlichen Sprüngen. Also die Geschichte ist nicht chronologisch, historisch erzählt, sondern sie springt von vorne nach hinten und wieder zurück. Und das ist tatsächlich, finde ich, auch ein Momentum, das sich durch viele deiner Romane zieht. Also auch in Schutzzone von 2019, über den wir gleich auch noch sprechen werden. Ne? Da ist auch... finde ich interessant, dass du sozusagen, ne, nicht sagst, das geht von A nach B, es zieht sich irgendwie ganz chronologisch durch, sondern dass du den Leser, die Leserin so hineinwirfst ins Vor und Zurück.
Genau, da könnte man entweder sagen, dass ich Chronologie zu langweilig finde oder dass ich es einfach mit der Ordnung nicht so habe. Wenn ich mir so meinen Schreibtisch angucke, würde einiges für letztere These sprechen.
Ja, sehr schön. Okay, und dann habe ich vielleicht noch eine Frage, bevor wir zur zweiten Quizfrage kommen. Das finde ich nämlich immer so spannend, auch zu sehen, okay, wo geht eigentlich ein Roman los? Also, ne, wo fängt man eigentlich an, einen Roman zu entwickeln? Was ist so dieser Kern, ne, der Nukleus, wo es beginnt? Und bei deinen Romanen habe ich manchmal das Gefühl, also, ne, dass sie von der Idee her loskommen und sich dann so in Figuren hineingießt, hineinbegibt. Ich würde gern wissen von dir, also wie ist das? Ne? Ist zuerst die Idee da? Sind zuerst die Figuren da? Und wenn die Idee zuerst da ist, wie schafft man daraus ein personales Setting, das, ne, mit Menschlichkeit, mit Fleisch und Blut sozusagen sich füllt? Ne?
Also ich würde sagen, dass zuerst ein Konflikt da ist. Und zwar ist das ein Konflikt, den ich zwischen Figuren finde, der aber auch immer einer ist, der mich selbst... ich will mal etwas pathetisch sagen, im allertiefsten angeht. Ja. Und ich kann das jetzt gerade sehr viel überzeugter sagen als noch vor 2, 3, 4, 5 Jahren, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben es hingekriegt habe, 3 Romananfänge mal zu verwerfen. Das war früher tatsächlich nie der Fall. Ich habe irgendwie immer gewusst, was als nächstes kommt und warum mich das angeht und warum das der Roman ist, den ich schreiben muss. Und jetzt hatte ich nach Schutzzone 3 Romananfänge. Das hat meine Lektorin erzählt, sie fand die Themen gut, sie fand den Ansatz gut und irgendwie hat es aber nicht funktioniert. Es ging nicht weiter. Das konnte mal nach 20 Seiten sein, bei anderen war es tatsächlich erst nach 100 Seiten. Also da stand wirklich schon was in den Dateien. Ja. Es war sogar auch schon sprachlich durchgearbeitet. Aber die Figuren waren da, die Epoche war da, die Recherche war da. Das waren alles, würde ich sagen, auf jeden Fall erzählenswerte Stoffe. Aber etwas hakte. Und tatsächlich muss für mich ein Konflikt sein, an dem ich selbst leide tatsächlich. Also ein Konflikt, der mich antreibt. Und es ist, glaube ich, so der Unterschied zwischen einem Roman, den ich schreiben kann, und einem Roman, den ich schreiben muss. Und diese 3 Romananfänge waren Romane, die ich hätte schreiben können. Aber das kam mir, also das war es dann einfach nicht. Also das nehme ich mir selbst dann auch nicht so richtig ab.
Okay. Wobei es dann spannend ist, vielleicht musst du dann irgendwann ein Buch mal machen mit verworfene und gesammelte Romane.
Romane, die ich hätte schreiben können.
Genau. Okay, dann kommen wir jetzt zur zweiten Quizfrage und wir gehen so ein bisschen in die politische Theorie. Und woraus du jetzt wählen kannst, das ist zum einen die Philosophin Hannah Arendt mit dem Buch Viva Activa oder Vom tätigen Leben. Oder ist es Antonio Gramsci aus den Gefängnisheften, übersetzt von einer ganzen Menge an Menschen, weil es ist ja ein sehr umfangreiches Werk. und genau, jetzt kommt das Zitat. Weil sich der Handelnde immer unter anderen, ebenfalls handelnden Menschen bewegt, ist er niemals nur ein Täter, sondern immer auch zugleich einer, der erduldet. Handeln und Dulden gehören zusammen. Das Dulden ist die Kehrseite des Handelns. Die Geschichte, die von einem Handeln in Bewegung gebracht wird, ist immer eine Geschichte der Taten und Leiden derer, die von ihr affiziert werden. Die Zahl derer, die so affiziert werden, ist im Prinzip unbegrenzt, weil die Folgen einer Handlung, die als solche ihren Ursprung außerhalb des menschlichen Bezugssystems haben kann, in das Medium des unendlichen Gewebes der menschlichen Angelegenheiten hineinschlagen, wo jede Reaktion gleichsam automatisch zu einer Kettenreaktion wird und jeder Vorgang sofort andere Vorgänge veranlasst.
Das Wort affiziert, wer von beiden hat das denn wohl eher verwendet? Das Fiese bei Gramsci ist ja auch, dass der wirklich sehr, sehr unterschiedlich in den Gefängnisheften geschrieben hat. Also einige Passagen würde man sofort erkennen und dann wieder andere, ich glaube, ich weiß es einfach wirklich nicht. Dann rate ich jetzt Hannah Arendt. Ich weiß es aber wirklich
nicht. Richtig! Ja. Richtig geraten, genau. Sehr gut.
Ja, so habe ich meine Klausuren in der Schule auch bestanden.
Eben, auch das zählt. aber genau, also du hast ja tatsächlich viel politische Theorie auch gelesen, von Hannah Arendt bis zu Antonio Gramsci. Vielleicht, das kann man noch erzählen, dass er ein marxistischer Philosoph war in Italien, unter den Faschisten ins Gefängnis gekommen ist und du auch ja ihn zu einer Romanfigur gemacht hast in dem Roman 36,9 Grad. Also wie bist du dieser Person begegnet oder wie ist sie dir irgendwie augenscheinlich geworden, dass du dachtest, sie muss zu einer Romanfigur werden?
Ja, Antonio Gramsci ist mir immer mal wieder begegnet. Tatsächlich sicherlich zunächst in meinem irgendwie recht, ich will jetzt nicht sagen, dass mein Elternhaus, ja, in meinem Elternhaus gab es durchaus einige linke Autoren wie Marx, Engels, Gramsci, die da so im Bücherregal rumstanden, also vielmehr ihre Werke. Dadurch ist er mir begegnet. Dann habe ich ja, wie bereits erwähnt, in Italien studiert. Da ist er natürlich noch sehr viel präsenter, als er das in Deutschland ist. In Österreich ist er tatsächlich auch immerhin noch präsenter als in Deutschland. Er kam sicherlich immer als Fußnote in meinem Kulturwissenschaftsstudium vor, aber mehr dann, glaube ich, auch nicht. Und tatsächlich stieß ich irgendwann auf Briefe von Antonio Gramsci. Und diese Zerrissenheit zwischen einem intellektuell brillanten Menschen und einem emotional sehr, sehr verunsicherten Menschen, der gleichzeitig aber eine emotionale Zärtlichkeit auch ausdrückte und zum Ausdruck brachte, das hat mich sehr fasziniert. Und da begann eigentlich so die Idee, dass ich gern ihn zu einer Romanfigur machen will oder zumindest einen Roman an seiner Biografie entlang entwickeln möchte. Und genau dieser Konflikt, und jetzt sind wir wieder bei den Konflikten, die ich immer am Anfang habe, dieser Konflikt zwischen Intellekt und Emotionalität, zwischen Denken und Fühlen, zwischen ja, eine Gesellschaft analysieren und eine Gemeinschaft lieben, um es mal so auf den zusammenzufassen. Das war das, was mich bei ihm interessiert hat und was mich in diesem Roman interessiert hat. Und hinzu kam noch, dass ich, Antonio Gramsci war ja, ist ein Marxist, ein Philosoph, der sehr viele Leben hatte. Sein wirklich biografisches Leben endete relativ früh und sehr tragisch kurz nach der Haftentlassung aus dem Gefängnis von Mussolini. Man muss dazu sagen, dass er nur aus der Haft entlassen wurde, weil Mussolini Angst hatte, dass er im Gefängnis stirbt und damit so ein Märtyrer wird. Der wäre sonst nicht freigekommen worden. Das war jetzt keine Gnade oder irgendwas. Gegen Gnadengesuche hat sich Gramsci auch immer selbst verwehrt. Und also es war auf jeden Fall noch unter Mussolinis Herrschaft. Er hatte dann aber posthum verschiedene Leben. Er hatte das erste Leben direkt nach dem Krieg, als die KPI, deren Mitgründer er war, sich in Italien ja ganz gut oder ganz für ein westeuropäisches Land wirklich sehr breit aufstellte. Und er wurde dort so ein bisschen zur Galionsfigur gemacht. Also tatsächlich das Märtyrerhafte, was Mussolini befürchtet hatte, bekam er dann wirklich. Später, so in den 60er, 70er Jahren, wurde er auch in Deutschland entdeckt, was ich besonders interessant finde, eben auch in Westdeutschland. Und in Westdeutschland war er immer so eine Koryphäe oder ein marxistisches Idol, was nicht dieses verstaubte, piefige, auch natürlich problematische DDR und des Sowjetkommunismus hatte, weil er sich ja nun auch mit Lenin zerstritten hatte und Stalin gar nicht mehr in dem Sinne miterlebte. Und deswegen haftete an ihm das Verbrecherische des Sowjetkommunismus nicht an. Und er hat dann also einfach frühzeitig die richtige Abbiegung genommen. Und jenseits des moralisch Integeren ist ja auch, etwas böse gesagt, der italienische Marxismus mit Chianti und Toskana hängen immer ein bisschen attraktiver gewesen als der in der Plattenbauwohnung in Ostdeutschland, aus westdeutscher Sicht. Und dann war er nochmal eine wirklich wichtige Figur für den Eurokommunismus. Also die Idee von Berlinguer, dem späteren KPI-Chef, ein Kommunismus, einen demokratischen Sozialismus, würde man wahrscheinlich jetzt sagen, in Europa stark zu machen, der eben unabhängig ist von der Sowjetunion. Und dieses immer wieder Bemühen der Biografie und der Gedanken Gramscis für dann doch sicherlich letztlich sozialistische Ideen, aber sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen, das fand ich, das hat mich auch extrem interessiert, weil es eben in dem Fall mehr über die Menschen erzählt, die Gramsci benutzten oder zumindest lasen und weitergaben, als über Gramsci selbst. Und er ist, ich glaube, also was ich ja schon andeutete, dieses moralisch Integere, was auch die Umstände seines Lebens nochmal unterstreichen, zählt da rein, aber natürlich auch sein sehr heterogenes Werk, was überwiegend im Gefängnis entstand. Und da allein schon aufgrund dieser Zwangssituation, die ja nun keine normale Schreibsituation ist, sich überhaupt nicht unter einen Hut bringen lässt. Und da kann man sich rausgreifen, also sehr viel Unterschiedliches rausgreifen. Und deswegen war er, glaube ich, anschlussfähig für ganz unterschiedliche Ausprägungen. Mhm.
Mhm. Und du, ich habe, wenn ich jetzt nochmal einen kleinen Bogen mache, nochmal geschaut, seit wann wir uns eigentlich kennen. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wir sind uns tatsächlich, also jetzt vor 20 Jahren, 2002, ja, pass auf, bei einem Nachwuchswettbewerb in Hattingen das allererste Mal begegnet. Ja, genau, total verrückt.
Ja, ich erinnere mich dunkel an diesen Nachmittag oder Abend oder was das war.
Genau. Und da hast du Gedichte vorgelesen, damals schon. Und deswegen war von Anfang an für mich irgendwie auch deine Lyrik sehr, sehr präsent. Und dann kam aber auch Romane und auch die Reportagen mit dem Rotlicht und so weiter. Und mein Gefühl ist, das ist ja bis jetzt zu deiner ganz frischen Publikation, die jetzt im Februar noch rauskommen wird, die da heißt Die Geschmeidigen, meine Generation und der neue Ernst des Lebens, wo du auch dich mit Politikerinnen und Politikern unterhalten hast, die alle so ein bisschen unsere Generation sind, also diese 80er Jahre. Und wenn ich mir diesen weiten Weg dieser 20 Jahre anschaue, wäre meine Frage an dich, würdest du sagen, weil auch das hast du diese Menschen in deinem neuen Buch gefragt oder da warst du auf der Suche danach, wo sie sich quasi politisiert haben, wo der Moment irgendwie kam zu sagen, man politisiert sich. Gab es für dich, wo du jetzt sozusagen auch ins Politischere gehst, auch als Journalistin stärker politisch arbeitest und so weiter, dazu könnte man ganz viel sagen. Meine Frage ist auf jeden Fall, gibt es für dich einen Moment, wo du sagst, da habe ich mich politisiert?
Es gab mehrere Momente. Es gab, woran ich mich sehr deutlich erinnere, ist eigentlich der Moment, wo ich mich zeitweilig apolitisiert habe. Und das war tatsächlich, also es ist jetzt etwas bitter zu sagen, aber es war tatsächlich, als ich begann, am Literaturinstitut in Leipzig zu studieren. Und davor war ich vielleicht nicht die allerpolitischste Person meiner Schule, aber ich war schon politisch. Ich habe, ob ich auf Demos gegangen bin, ich habe mich bei Greenpeace engagiert. Wir sind zu den Rosa-Luxemburg-Tagen damals gefahren. Das war tatsächlich nicht ganz so meins. Also so linksradikal war ich nicht, aber zumindest hat es mich interessiert und ich fand es irgendwie toll, das mal zu sehen. Ja, die Revolution habe ich jetzt nicht so direkt vor der Tür stehen gesehen wie die anderen, aber trotzdem bin ich da halt mal mitgefahren, so ein Wochenende nach Frankfurt oder ja, die Anti-AKW-Demos, da sind wir im Wochenendticket hingefahren. Das war alles schon ja, politisch geprägt und dann bin ich ans Literaturinstitut gekommen und plötzlich war alles, ja, politisches Engagement war, mir kommt es vor, als wäre es verpönt gewesen. Und als würde man sich dann doch irgendwie sehr viel mehr um sich selbst, um die Literatur, um eine Formulierung und so weiter drehen. Und das ist natürlich genau das, was dann wiederum Kritiker von solchen Institutionen, diesen Institutionen vorwerfen, dass es dann nur noch um den eigenen Bauchnabel geht. Aber tatsächlich, zumindest retrospektiv, erinnere ich das ein bisschen so. Und vielleicht ist es auch eine völlig legitime zwischenzeitliche Entwicklung, also dass man einfach auch mal eine Zeit lang überhaupt erstmal sein Handwerkszeug schult und sich sagt, okay, wenn ich wirklich politisch was sagen will, wäre es vielleicht auch mal ganz gut, erstmal zu lernen, wie ich gut etwas sagen kann. Und das mache ich jetzt einfach mal 2 Jahre und danach beschäftige ich mich wieder eindringlich mit dem, was ich sagen will, habe dann aber tatsächlich die Möglichkeiten, das auch auf eine ganz eindrückliche Weise zu tun. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie ich das letztlich bewerten soll, aber zumindest erinnere ich das so als eine Phase, in der ich, aber auch meine Umgebung eher ja, sich apolitisch verhielten oder zumindest ja, dass sehr in den Hintergrund geraten war. Und wirklich wieder stärker zurück ins Politische bin ich ja, zum Teil durch wirklich journalistische Arbeiten gekommen, die ich, ganz blöd gesagt, auch teilweise wegen des Geldes gemacht habe, die mich aber dann doch immer mehr gefesselt haben. Dann eine Aktion der Zeit, die Lyrikerinnen und Lyriker eingeladen hatten, zur Tagespolitik zu schreiben, etwas, was ja eigentlich verpönt ist. Lyrik ist ja, wie wir wissen, immer und überhaupt für die Ewigkeit gemeißelt und Tagespolitik ja nun eben gerade gar nicht. Ich fand diese Idee aber ganz toll, übrigens im Gegensatz zu dieser Parlamentspoetin, die Idee finde ich gerade nicht so toll, das haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Aber damals hatten wir die Möglichkeit, Politiker und Politikerinnen zu treffen und das habe ich auch gemacht und habe danach noch ein kurzzeitiges Praktikum sogar angeschlossen im Bundestag. Und also tatsächlich, da entbrannte so ein bisschen meine Begeisterung auch für wirklich für den Parlamentarismus und für das, was wir im Bundestag haben und auch meine mein Wunsch eigentlich mal wirklich was, also als Fürsprecherin für den Parlamentarismus aufzutreten, weil er einfach zum Teil wirklich so einen schlechten Ruf hat und ich das nicht mit dem unter einen Hut bekam, was ich da sah. Also nicht, dass man nichts kritisieren kann, aber zumindest war es nicht so, dass ich da im Bundestag nur verschlafene Leute sah, die ihr Gehalt absaßen und sich, weiß ich nicht, ständig in Kleinquerelen überwarfen, sondern durchaus kluge, an der Sache interessierte, für die Sache kämpfende Personen, die ihre unterschiedlichen Meinungen versuchten durchzubringen. Und ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum ich dann auch dieses Buch geschrieben habe, Die Geschmeidigen. Und mich nochmal, tatsächlich dann 10 Jahre später, mit einigen der Leute, die ich damals traf, wieder getroffen habe, wieder mit ihnen darüber geredet habe und natürlich noch mit einigen mehr. Also, aber ich merke tatsächlich, dass gerade so in Fragen der Außenpolitik, der internationalen Beziehungen, sogar der Verteidigungspolitik, also Sicherheitspolitik sagt man ja, dass ich da einfach wirklich für brenne. Das interessiert mich und ich kann mir kaum was Schöneres vorstellen, als mir einfach den Kopf darüber zu zerbrechen, wie man bestimmte Probleme lösen könnte oder angehen könnte oder in welchem Licht man sie betrachten könnte, um nochmal eine neue Perspektive drauf zu finden.
Das schließt eigentlich direkt an meine nächste sozusagen Frage an. In diesem Zitat von Hannah Arendt geht es ja ums Handeln tatsächlich. Und wenn ich jetzt so ein bisschen den Bogen ziehe zu deinem Roman Schutzzone, in dem es, ne, das ist dein letzter Roman von 2019, und da gibt es die Hauptfigur Mira, die für die UN arbeitet und eben nach Burundi und Ruanda geht, um den Völkermord dort aufzuarbeiten. Und du selbst warst auch vor einigen Jahren dort vor Ort. Und ich finde, in diesem Roman gibt es ja ganz viele Themen, die man, ne, auch so mit so, auch mit diesen großen Worten wie Wahrheit oder Frieden, wie auch mehrere Kapitel darin heißen, ne, über die kann man da irgendwie ganz viele spannende Sachen ableiten. Aber tatsächlich auch, wenn wir dieses Wort des Handelns nehmen, ne, also wie handelt man als einzelner Mensch im Kleinen oder, ne, wo lässt man es, wo unterlässt man es, wo macht man sich vielleicht schuldig oder gerade nicht? Und dann natürlich bei dir auch, dass es da nochmal diese größere Ebene eingeht, neben diesen Personen und Figuren, tatsächlich auch bei den großen internationalen Gremien. Ne? Also was, wie handeln die? Wie können die überhaupt handeln oder unterlassen es oder sind natürlich auch an ganz viele Dinge gebunden, weswegen sie so agieren, wie sie agieren?
Ja. Also die Frage nach Institutionen und institutionellem Handeln im Abgleich zum persönlichen Handeln, das ist natürlich da ausschlaggebend gewesen. Und auch ich meine, der Roman ist schon von einer starken Melancholie gezeichnet, von so einer Grundmelancholie, die natürlich daraus entspringt, dass wir um die Begrenztheit unseres eigenen Handelns ja wissen. Und man kann sagen, es ist so ein Kampf mit Windmühlen, man kann sagen, es ist ein Anrennen gegen Mauern. Man kann aber auch sagen, ja, wir können eben nur einen kleinen Beitrag leisten, aber den können wir leisten. Und wenn wir das unterlassen, dann müssen wir auch damit klarkommen, dass wir das unterlassen haben. Also also Institutionen sind Gebilde, die bestimmte Abläufe kontinuierlich machen, die bestimmte Abläufe halten, die sich auch in der Zeit ablagern. Die Institutionen schaffen sehr viel Stabilität und Halt. Das kann aber natürlich auch bedeuten, dass sie Stabilität und Halt dysfunktionalen Abläufen geben und dann ist es unfassbar schwer, dagegen anzukämpfen, das zu reformieren. Also über die Reformbeschwerden bei großen Institutionen, ob es jetzt, also die Vereinten Nationen sind ja noch, wenn wir dann daneben die katholische Kirche nehmen, sind die Vereinten Nationen ja noch, also eigentlich eine Babyinstitution. Nicht mal 100 Jahre alt. Aber das ist etwas, womit wir natürlich nicht nur in der Gegenwart zu tun haben, aber ganz stark. Und wenn wir über Politik nachdenken, aber auch wenn wir über, ich würde fast sagen, über unser ganz normales Leben nachdenken. Es ist von allen Seiten von institutionellen Abläufen flankiert. Und es ist eine vielleicht romantische, in jedem Fall aber naive Vorstellung zu glauben, das Handeln sei nur etwas, was so zwischen Menschen abläuft und so ganz individuell und so weiter und immer biegsam bleibt. Das ist irgendwie nur die halbe Wahrheit.
Ja, und was ich an deinen Roman auch so wahnsinnig schätze, ist sozusagen, wie sage ich es, also dass sie unglaublich viele Perspektiven einnehmen. Ne? Also es gibt nicht immer nur die eine Wahrheit, diese eine Perspektive, sondern du versuchst immer irgendwie so einen Rundumblick aus mehreren Perspektiven zu schaffen. So. Und einmal heißt es auch in Schutzzone, ne, das spielt so an auf die Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigem. Ne? Also das ist so ein Spruch von Ernst Bloch, dem Philosophen. Ne? Also dass einfach ganz viele Dinge gleichzeitig stattfinden, die irgendwie vielleicht miteinander agieren oder auch nicht oder einfach auch nebeneinander bestehen bleiben können und müssen. Und in dem einem Essay, auch in diesem letzten Band, diesem Essayband von dir auch morgen, der so mehrere journalistische Arbeiten und Essays von dir bündelt, wo du auch davon erzählst, wie du auf einer Gedenkveranstaltung zum Völkermord nach Ruanda gegangen bist, ne, und wo dann erstmal klar wird, okay, du bist im Hotel, da ist ein Pool und ne, das war die Tagesschau von damals aus der Zeit, was ist denn da eigentlich passiert, um dann aber eigentlich diesen Schwenk zu diesen dramatischen Morden hinzumachen, ne, und das lässt du irgendwie nebeneinander stehen, mhm. so, ne?
Mhm. Nee, ich glaube, also ich finde diese multiperspektivische, mhm. ich weiß, ist ja nicht unbedingt immer multiperspektivisch, aber mhm. zumindest ja, dieses einander entgegenstellen von unterschiedlichen Möglichkeiten, etwas zu betrachten. Ja. Das ja. halte ich eigentlich für sehr wichtig. Ich glaube, also ja nicht nur für die Literatur, sondern ich glaube, das würde eigentlich in fast jedem Lebensbereich durchaus helfen. Und vor allem finde ich, dass es eine Fähigkeit ist, die zumindest teilweise ein bisschen verloren zu gehen droht. Es mag sein, dass ich damit die Vergangenheit verkläre. Vielleicht war das nie wirklich eine besondere menschliche Stärke. Aber dieses darauf beharren, es ist so und so und es muss so und so gesehen werden und andere Möglichkeiten und Deutungen sind nicht vorgesehen, das ist etwas, was sehr viel Dialog und Miteinander eigentlich zerstört und was uns eigentlich eines Reichtums beraubt. Und ich halte das eigentlich deswegen dieses Multiperspektivische für viel sinnvoller als das, was eine bestimmte Wahrheit oder eine bestimmte Sichtweise festschreiben will. Und ich glaube auch, dass Literatur sich also dass Literatur das meistens eigentlich vermeidet, eine eindeutige Wahrheit festzuschreiben. Es ist immer um eine bestimmte Annäherung und eine um Blickwinkel einfach geht. Man schreibt eigentlich einer Deutungshoheit entgegen. Man unterwandert Deutungshoheit, weil Deutungshoheit immer mit Macht zu tun hat. Da sind wir wieder bei den Institutionen. Also die Deutungshoheit beispielsweise der katholischen Kirche, die Deutungshoheit eines bestimmten Landes, einer Nation. Meistens hat das nicht besonders viel Glück gebracht den Menschen drumherum. Vielleicht den Menschen, die das festgeschrieben haben, aber den anderen, die dem dann folgen mussten, eher nicht. Und deswegen glaube ich, ist das eine der schönen und auch sinnstiftenden Aufgaben von Literatur, sich dem zu widersetzen oder dies einfach ja, wie in so einem Kaleidoskop aufzusplittern.
Gut, dann kommen wir jetzt zur dritten Quizfrage, die tatsächlich die tatsächlich in die Lyrik führt. Mhm. Und da kannst du jetzt aussuchen zwischen den beiden ja, großen Namen der deutschsprachigen Lyrik des 20. Jahrhunderts, kann man sagen, beide aus Österreich. Nämlich kann es sein, dass das folgende kurze Gedicht von Ingeborg Bachmann ist oder von Ilse Eichinger. Mhm. Abgezählt. Der Tag, an dem du ohne Schuhe ins Eis kamst. Der Tag, an dem die beiden Kälber zum Schlachten getrieben wurden. Der Tag, an dem ich mir das linke Auge durchschoss, aber nicht mehr. Der Tag, an dem in der Fleischerzeitung stand, das Leben geht weiter. Der Tag, an dem es weiterging.
Ich würde jetzt auf Ilse Eichinger tippen.
Sehr gut. Richtig. Drei von drei, oder?
Ja, ich glaube auch. Also das mittlere war nun sehr geraten, aber ich hätte das natürlich auch mit dem Inbrunst der Überzeugung sagen können.
Genau, klasse. Genau, also das sind zwei Lyrikerinnen, die du im Vorfeld mir genannt hattest, die dir wichtig sind. Und sind sie es heute noch oder sind sie das eher auch, sind das auch eher literarische Figuren, sage ich mal, aus deiner Jugend, wo du angefangen hast, Gedichte zu lesen und zu schreiben? Oder begleiten die dich bis heute?
Sie begleiten mich bis heute, aber unterschiedlich. Ich meine, Ingeborg Bachmann war natürlich, ich glaube, das geht sehr vielen, vor allem Frauen oder jungen Mädchen so, dass, also zumindest die schreiben wollen und die sich für Literatur begeistern, dass man so, sich irgendwie an Ingeborg Bachmann annähern will oder auch abarbeitet. Ingeborg Bachmann hat natürlich auch immer sehr das Leiden sehr in den Vordergrund gestellt. Das ist etwas, was sich aus ihrer Geschichte ergibt, was sich auch aus dem zeitlichen Horizont und Kontext ergibt, in dem sie geschrieben und gelebt hat. Es ist aber gleichzeitig etwas, was ich heute ebenso wie bei Sylvia Plath, die damals ähnlich wichtig für mich war, so mit 16, 17, 18, 19, problematisch finde, weil ich eigentlich nicht mehr diese Frau als dauernd leidendes Wesen lesen möchte, sondern ich möchte lieber starke Frauengeschichten hören, starke Frauenstimmengeschichten, muss es ja gar nicht sein. Und da finde ich Ilse Eichinger anders. Sie schreibt ja schon auch vom Schrecklichen, und ihre Geschichte ist eine, die eigentlich das Schreckliche noch viel direkter erlebt hat als dem Holocaust entkommen, ne? Und dennoch hat sie hat auch nichts, also sie schreibt natürlich von einem Ich immer wieder. Sie hat ja sogar ein Roman, der autobiografische Züge hat, verfasst. Und doch verklärte sich dieses Ich nie so sehr mit so einem Mythos wie bei der Bachmann. Ich sage jetzt wirklich der Bachmann, weil das ja wirklich diese Figur war. Ich finde Ingeborg Bachmann wahnsinnig toll, auch weil sie eine wirklich starke Intellektuelle war, die sich mit Theorie gleichermaßen wie mit Poesie auskannte, die gekämpft und gerungen hat. Und das in einer Zeit, in der das jetzt noch weniger alltäglich war, als es heute ist. Leider ist es heute ja immer noch, ja gut, es wird besser, es wird langsam etwas besser, aber es ist immer noch ein paar Meter zu gehen. Aber wie gesagt, das finde ich eigentlich bei Ilse Eichinger auf eine Art poetischer noch und wie soll ich es fassen? In der Poesie aufgehoben. Und bei Bachmann bleibt es eine stetige Anklage, was auch richtig und wichtig ist, aber was eben auch seine Grenzen hat und oder sich zumindest begrenzt wiederholen lässt. Wobei Ilse Eichinger kann man natürlich auch aus einem ganz anderen biografischen Kontext heraus überhaupt nicht wiederholen. Das ist ja immer das Problem an den Größen, dass man sie gerade nicht wiederholen kann. Und wenn man versucht, wie sie zu schreiben, wird es leicht peinlich. Genau, und ja, so viel dazu.
Ja, so genau. sehr gut. Es gibt von dir ein Essay, Vom Trost der Wolken heißt der, Vom Trost der Wolke. Und in dem fragst du dich, kann Poesie etwas ausrichten gegen die Unzumutbarkeit der Welt? Und wenn ich jetzt sozusagen auch dein Sachbuch, Die Geschmeidigen, daneben lege, in dem du auch sagst, also wir befinden uns jetzt wirklich so in einer Umbruchssituation, wenn wir in die Welt schauen, wenn wir den Klimawandel betrachten, wenn wir tatsächlich aber auch so das Demokratieverständnis oder das auf die Demokratie schauende der Menschen irgendwie betrachten, das irgendwie vielleicht anfängt zu bröseln. Und würdest du sagen, die Literatur, die Lyrik weiß ich jetzt nicht im Speziellen, aber würdest du sagen, die Literatur hat darauf noch eine Antwort, oder ist das zu fatalistisch zu sagen, die Literatur kann da irgendwie heute nichts mehr beitragen, wo es in der Tagespolitik, wie du vorhin sagtest, ja wirklich auch Schlag auf Schlag geht und gerade auf ganz vielen Ebenen von Social Media bis Ukraine, also weißt du, es passiert einfach so viel an so vielen Stellen. Kann das die Literatur noch fassen, deiner Meinung nach? Oder eine Antwort geben darauf?
Ja, Literatur. Ich würde immer behaupten, dass Literatur ja keine Antwort geben soll. Mhm. Literatur soll eher Fragen stellen. Und das unterscheidet sie auch von der Politik. Politik soll Antworten finden oder zumindest Lösungswege. Also Politik. Und Politik, die nur Fragen stellt, da ist dann vielleicht irgendwie auch ein bisschen zu wenig. Umgekehrt, eine Literatur, die Antworten gibt, der würde ich irgendwie immer ein bisschen misstrauen, ehrlich gesagt. Mhm. Also das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich dann das aktuelle Buch, es ist ein Sachbuch, da stelle ich schon auch mehr Fragen, als dass ich Antworten gebe. Ich bleibe dann letztlich in dem Sinne Autorin, aber trotzdem versuche ich mich zumindest an Antworten ranzutasten. Und das ist etwas, was ich im Sachbuch sehr viel besser aufgehoben finde. Oder eben dann in der Politik. Also da muss man halt wirklich in die Politik gehen. Und Literatur kann, glaube ich, sehr viel langfristiger wirken. Ich erwarte nicht von der Literatur, dass es jetzt eine Antwort auf die Ukraine-Krise findet. Das kann ich mir nur in so einem Agitprop-Kitsch vorstellen. Und das brauche ich persönlich nicht. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass Literatur, die vor 40 oder vor 100 Jahren geschrieben wurde, jetzt Antworten geben kann, wenn Entscheidungsträger genau diese Literatur lesen oder Berater von Entscheidungsträgern. Und von daher glaube ich, ja, Literatur in dem Moment, in dem sie entsteht, sucht, hat eine Suchbewegung, stellt Fragen, wirft Fragen auf, hält auch Fragen der Zeit fest und verwandelt sie und konserviert sie und kann dann auf eine ganz andere Art sehr viel später Antworten geben. Und
wie eine Flaschenpost.
Ganz genau, ganz genau. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass Literatur natürlich wichtig ist, nur wir dürfen von ihr, wie gesagt, nicht erwarten, dass wir jetzt eine, sagen wir mal, Parlamentspoetin ab 1.4. in den Bundestag schicken und am 1.5. haben wir schon die Antwort auf die Inflation, auf die Pandemie, auf die Ukraine-Krise und Putin liest dann auch nur noch die Gedichte aus Deutschland. Mhm, also das halte ich eher für unwahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Eine letzte Frage hätte ich noch. Und zwar hattest du letztens bei Facebook gepostet und da hieß es könnte aber sein, dass das, und damit meint es dein Sachbuch jetzt, nur der erste Schritt ist, weg von der Literatur und hin zur Politik. Bist du sozusagen für die Literatur verloren oder ist es tatsächlich eher, dass du sagst, nee, jetzt wirklich, ne, ich habe so viel Energie und die Energie will ich wirklich in dieses politische Engagement hineinstecken?
Ja, zumindest durch das Sachbuch ist mir noch mal deutlich geworden, dass ich für einige Fragen wirklich brenne und dass ich, dass es mir einfach zumindest begrenzt erscheint, mal eine Kolumne zu schreiben oder hier mal einen Artikel, sondern dass das mir nach wirklich, wie du ja vorhin auch gesagt hast, 20 Jahren, die wir beide schon in diesem Betrieb unterwegs sind, es einfach auch die Begrenztheit Schreibens auffällt. Das ist ja keine enge Begrenztheit. Das Schreiben ist unglaublich weit und kann unglaublich viel. Aber ich spreche jetzt einfach aus der Position einer Person, die 20 Jahre das sehr, sehr intensiv gemacht hat. Und da sich eben auch mal zu wünschen, andere Formen des Handelns zu wählen, um dann auch wieder bei Hannah Arendt anzukommen, das finde ich, ist eigentlich gar kein Abbruch, vielleicht eher ein Aufbruch oder eine Phase. Ich weiß auch noch nicht, wo es hingeht. Ich weiß nicht, welche Form das annehmen wird und ob es wirklich von Erfolg gekrönt sein wird. Aber es ist zumindest etwas, was ich mir für die nächsten Jahre sehr wünsche, dass ich da eine Form des politischen Engagements finde, in einer NGO, in einer Partei, wie auch immer, indem ich das Gefühl habe, etwas beitragen zu können. Und wie gesagt, das würde ich mir sehr wünschen, dass ich das umsetzen kann, dass ich da eine Form finde, wo es Sinn macht.
Liebe Nora, dann danke ich dir sehr, sehr herzlich und bin ganz gespannt, was passieren wird mit dir und von dir und all das. Und danke dir, dass du beim Quiz so toll mitgemacht hast und wie gesagt auch drei richtige Antworten hast geben können. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Und wie es bei Ilse Eichinger heißt, der Tag, an dem in der Fleischer-Zeitung stand, das Leben geht weiter, der Tag, an dem es weiterging, so geht es jetzt auch bei uns beiden weiter in den Tag hinein. Und dann wünsche ich dir alles Gute auch mit dem Sachbuch, das jetzt erscheint und bin gespannt, bald wieder von dir zu hören.
Danke
dir. Mach's gut.
Mach's gut. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Flausen.